Liebe Gemeinde, das Licht ist eine wunderbare Metapher, ein wunderbares Bild für Gott. Und es ist wohl das älteste Bild für Gott, das wir kennen. Ohne Licht, was wäre unsere Welt? Natürlich, wir haben hauptsächlich im Blick, dass das Licht uns das Sehen ermöglicht. Aber wenn wir überhaupt überlegen, das Sonnenlicht, das ja für das Licht Gottes auch so als exemplarisches Beispiel steht, dann können wir sagen, dieses Sonnenlicht ist die Quelle alles Lebens auf dieser Erde. Ohne Sonnenlicht würde keine Photosynthese in den Blättern stattfinden und ohne die Photosynthese würde keine Stärke hergestellt werden. Menschen und Tiere hätten nicht zu essen. Das, was wir an Körperwärme in uns tragen, auch wenn wir nicht im Sonnenlicht waren, ist immer Sonnenenergie. Und selbst wenn wir aus der Erde Öl oder Kohle fördern, dann fördern wir letztlich eingemachte, eingeweckte Sonnenenergie, die früher, das waren mal Bäume und Wälder, die dann zusammengepresst worden sind. Und heute können wir noch diese alte Sonnenenergie, die aufbewahrt worden ist über Jahrtausende und noch viel länger, diese Sonnenenergie können wir heute abschöpfen. Licht ist das, wovon wir leben. Und wir haben ja in der Corona-Krise auch besonders immer gehört, geht an die Sonne, Vitamin D wird nur hergestellt in eurem Körper, wenn ihr euch dem Licht aussetzt. Das ist ja auch nur ein Teilaspekt. Vom Licht leben wir. Und so ist es kein Wunder, dass das Licht ein uraltes Bild für Gott ist. Im ersten Johannesbrief, im Kapitel 1, Vers 5 heißt es beispielsweise, das ist die Botschaft, die wir euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Und in Jakobus 1, Vers 17 wird Gott der Vater des Lichts genannt. In unserem Text jetzt heißt es, dass wir in das Licht Gottes treten, in dem Moment, wenn wir mit Gott Gemeinschaft aufnehmen. In dem Moment, in dem wir zu Gott finden, also uns bekehren, treten wir in sein Licht. Davor, bevor dieses ausgesagt wird, wird noch einmal gesagt, auch ihr wart in der Dunkelheit. Ihr wart, es gab eine Zeit in eurem Leben, da wart ihr nicht im Licht. Das ist natürlich erst bei den Ephesern gesagt, weil die Epheser eine Gemeinde waren, die Paulus gegründet hat und sie konnten sich noch gut an die Zeit erinnern, in der sie ohne diesen Gott gelebt haben. Aber es gilt ein Stück weit auch für jeden von uns. Ich denke, wir alle kennen auch Zeiten ohne Gott, Zeiten, in denen wir vielleicht hoffnungs- und mutlos waren, manchmal vielleicht auch immer sind, wenn wir durch Schatten gehen, im Bilde gesprochen, aber hier wird uns deutlich gemacht, Gott ist das Licht und indem wir uns ihm zuwenden, treten wir in das Licht ein. Licht ist auch gleichzeitig ein Bild für die Hoffnung, ein Bild dafür, dass wir zu sehen beginnen, beispielsweise, dass Gott uns liebt, dass er die Liebe ist. Immer wieder wird auch in der Bibel, das ist bei Jakobus, aber auch bei Johannes dann der Fall, gesagt, dass Menschen das Licht Gottes auch scheuen, dass sie nicht in das Licht Gottes eintreten wollen. Und zwar im Licht Gottes werden wir, und das ahnen wir, das merken wir, wenn wir zu ihm kommen, werden wir offenbar. Im Licht Gottes sehen wir, dass wir durchschaut sind. Dass wir nichts mehr vormachen können, dass jede Maske durchsichtig wird und dass wir nichts vormachen können diesem Gott. Und das ist sicherlich, wenn man lieber sagen würde, ich möchte einige Sachen auch vor Gott verbergen, ist das etwas, was jetzt ein Gedanke ist, der viele beunruhigt. Aber das Wichtige ist, Gott ist nicht nur Licht, er ist auch die Liebe. Und das kann uns Mut machen, in sein Licht einzutreten und dieses Bewusstsein zu haben, er sieht mich, wie ich bin, er durchschaut mich, aber ich brauche dieses Durchschauen nicht zu fürchten. Wir kommen da in einzelnen Schritten dazu, aber das Wichtige ist einmal, dass wir im Licht stehen und dass das Licht uns erleuchtet, dass wir Licht der Welt sind, wie Jesus im Matthäus 5, Vers 14 sagt, weil wir im Licht Gottes stehen und von ihm angestrahlt werden. Das ist erstmal das Grundlegende. Wir werden nicht zu Christen dadurch, dass wir wie Christen leben, sondern wir leben wie Christen, weil wir im Licht Gottes stehen und weil er uns durch seine Gnade zu Christen gemacht hat. Und das ist etwas ganz Grundsätzliches, dass wir nicht dadurch, dass wir versuchen, fromm zu leben, zu Gläubigen werden, sondern dass wir erst zum Glauben kommen und dann beginnen wir so zu leben, wie Gott es möchte. Also das Erste, und das ist dann auch verbunden mit dem Zweiten, was dort ausgesagt wird, lebt als Kinder des Lichts. Wenn ihr schon zu Gott gekommen seid, wenn ihr in der Gnade Gottes steht, wenn ihr mit ihm verbunden seid, dann ist es auch eine logische Konsequenz aus dieser Verbindung mit Gott, dass wir als Kinder des Lichtes leben, dass wir, und das letztlich können wir sagen, ein Übersetzer hat geschrieben, lebt standesgemäß. Also lebt so, dass man auch erkennt, dass ihr in der Gemeinschaft mit Gott lebt, dass man das euch abspürt. Und das heißt beispielsweise zum großen Teil, auch wenn wir gesungen haben, dass Gott die Liebe, die unendlich große Liebe ist, dann heißt das, dass auch unser Leben von der Liebe Gottes geprägt sein soll. Dass die Liebe Gottes das ist, was unser Leben ausmacht und was es dominieren soll. Wir kennen ja alle 1. Korinther 13, wo dann auch geschrieben wird, wenn wir alles veranstalten würden, was man menschlich tun kann, um als frommer Mensch dazustehen, bis dahin, dass wir uns selber unser Leben opfern für andere Menschen. Aber wenn wir es nicht aus Liebe tun, ist es null und nichtig. Alles das, was wir aus anderen Motiven tun, können wir vergessen vor Gott. Er möchte, dass wir uns von seiner Liebe erwärmen lassen. Der Gedanke der Erwärmung steckt ja auch im Licht, wenn wir an die Sonne denken. Er möchte, dass wir uns von seinem Licht, von ihm selbst erwärmen lassen und dass wir dann aber auch seine Liebe üben. Und wenn wir da, also ich kann ja nur von mir reden, euch kenne ich nicht so gut, aber mich kenne ich besser, obwohl ich mich auch nicht völlig kenne, natürlich. Aber ich kann nur sagen, da ist immer Luft nach oben. Aus der Liebe Gottes leben, da kann ich immer noch ja zulegen und merke, dass ich, wenn ich auf mich selber schaue, dass ich da gar nicht zufrieden sein kann mit mir. Obwohl ich schon über 40 Jahre mit ihm unterwegs bin, muss ich sagen, könnte noch besser aussehen. Aber das wäre dann die Frage, wie die Ansprüche gestellt werden. Aus diesem Leben mit Gott, wenn wir mit ihm leben, und wir haben gerade gesungen, was das bedeutet, haben wir uns ein Stück vor Augen gehalten. Das heißt, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, im Gespräch mit ihm sind, dass wir Stille kennen, Stille vor ihm, wo wir Ruhe finden, eine Zeit, in der wir uns besinnen, eine Zeit, bei vielen ist der Morgen der beste Zeitpunkt, andere ziehen den Abend vor, aber wichtig ist, dass wir Zeiten kennen, in denen wir uns zurückziehen, in denen wir mit ihm im Gespräch sind über das, was uns beschäftigt, indem wir ihm auch das sagen, das ist wichtig. Und wenn wir mit Gott leben, wenn wir in dieser Gemeinschaft leben, auf ihn hören und mit ihm im Gespräch sind, dann werden Früchte daraus entstehen. Und Paulus nennt hier drei Früchte, die dann entstehen, wenn wir mit Gott leben, die wir nicht produzieren können. Ein Baum produziert auch nicht die Früchte ganz bewusst, sondern die kommen einfach, wenn er sich der Sonneneinstrahlung aussetzt und dann auch gemäßigter Regen kommt, also nicht ein Regen, der ihn umschmeißt, sondern ein Regen, der ihn nährt und ihm die Flüssigkeit gibt, dann bringt ein Baum Früchte. Da braucht er sich gar keine Gedanken drüber machen. Und diese Frucht, die dort genannt wird, in unserem Text, wird in drei Eigenschaften genannt. Das ist einmal Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Was ist Güte? Güte ist das, was Jesus sagt in der Bergpredigt, auch wenn man Menschen Gutes tut, wenn man für Menschen da ist. Und die Güte erstreckt sich nicht im Gegensatz zu dem, was wie wir Menschen oft denken, wer hat etwas verdient. Manchmal kriegen wir ja was und sagen, das habe ich überhaupt nicht verdient. Also auch Positives haben wir. Manchmal sind wir der Meinung, die Güte gibt weitaus mehr, als Menschen verdient haben. Und wer aus der Güte Gottes lebt, der gibt auch denen, die ihm etwas angetan haben. Der ist auch für diejenigen da, an denen er etwas auszusetzen hat. Und sogar, wie Jesus sagt, der liebt sogar seine Feinde. Also tut denen Gutes, die ihm Schlechtes wünschen und Schlechtes tun. Auch da, wenn wir diesen Begriff der Güte einmal uns vor Augen halten, da wird ja, sagt Jesus auch in der Bergpredigt, Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er macht keinen Unterschied und das kann uns ja manchmal auch zum Ärger werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich von manchen Menschen höre, die Unrecht tun, die anderen schaden und rücksichtslos leben, ich denke besonders auch an manche Politiker in unserer Welt, und Gott ernährt sie, hat seine Geduld mit ihnen und ihnen geht es zumindest äußerlich betrachtet ganz gut, dann finde ich, manchmal geht die Güte Gottes nicht zu weit. Meine Güte wäre dann zu Ende und ich würde sagen, meine Güte, jetzt ist Schluss. Aber Gottes Güte reicht viel weiter und sie gibt nicht nur das, was Menschen verdienen, sondern sie gibt auch Dinge, die wir nicht verdienen. Und seine Güte ist, das steht auch im Römerbrief dann, seine Güte ist die Möglichkeit, dass wir mit Gott überhaupt leben können. Weil wenn wir verdient hätten, wurde mal gesagt von jemandem, dass in einer Gemeindeversammlung, nicht bei uns, das weiß ich schon lange, dieses Beispiel, in einer Gemeindeversammlung hat jemand gerufen, ich will mein Recht. Und ein anderer Bruder hat gerufen, sei froh, wenn du dein Recht nicht bekommst. Also das, was dir zusteht. Wir leben aus der Gnade und sein Recht zu fordern, ist eine relativ gefährliche Sache. Also man sollte nicht sein Recht fordern, sondern man sollte Gott um seine Gnade bitten. Oder die haben wir, aber wir sollten ja die Güte Gottes genießen und uns in dieser Güte Gottes geborgen fühlen und nicht auf unser Recht pochen, denn dann pochten wir auch auf das, was wir wirklich vor Gott verdient haben. Und das ist, ja gut, wollen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn wir die Güte betrachten, sehen wir beispielsweise auch ein Beispiel, das oft als sehr ungerecht empfunden wurde. Da in Matthäus 20 erzählt Jesus ein Gleichnis, und zwar, da ist jemand, der hat ein Ernteunternehmen oder hat einen großen Bauernhof und braucht Erntehelfer. Und von der ersten Stunde bis zur zwölften Stunde geht er jeden Tag, hier jede Stunde hin und sucht Arbeiter. Und dann kommen früh morgens um 7, um 8, um 9, um 10 kommen immer etliche Arbeiter mit. Und als dann der Tag zu Ende ist, das sind ja damals Tagelöhner gewesen, da sagt er, der Mann im Lohnkontor soll von hinten anfangen zu rechnen und dann bekommt der Erste, der nur eine Stunde gearbeitet hat, bekommt beispielsweise, ich sage dir mal eine Fantasiesumme, 100 Euro. Also die zahlen nicht nur Mindestlohn. Okay, dann kommt der Zweite, der hat 2 Stunden gearbeitet, wieder 100 Euro. Naja, geht noch. Und als der Letzte kommt, der 12 Stunden gearbeitet hat, wieder 100 Euro. Und da beginnen die, die 12 Stunden gearbeitet haben, sich aufzuregen und sagen, und 100 Euro waren zu Anfang verabredet mit diesen, ne? Und sagen, das ist doch ungerecht. Wir haben 12 Stunden gearbeitet, kriegen 100 Euro und der hat 1 Stunde gearbeitet, kriegt auch 100 Euro. Und dann sagt der Chef des Unternehmens, ich bin nicht ungerecht, ich kann doch jedem geben, was ich möchte. Und die Güte, die in diesem Beispiel deutlich wird, ist, der Unternehmer hat nicht daran gedacht, welche Leistung erbracht worden ist, sondern was ein Mensch braucht, um leben zu können. Und darum geht es. Es geht darum, dass der erst abends eine Arbeit bekommen hat, nicht in Armut sitzen muss, sondern dass er auch sein Auskommen hat. Und darum geht es der Güte Gottes. Gott möchte uns geben, was wir brauchen und nicht das, was wir verdienen. Und deswegen, ja, er handelt und gibt aus Güte. Das, was wir sind und haben, haben wir aus seiner Güte. Wir müssen natürlich davon schweigen, wenn wir sehen, die Armut in unserer Welt und viele Dinge. Aber trotzdem, Gott ist ein gütiger Gott. Auch wenn wir das manchmal, wenn wir es auf die Welt betrachtet, nicht verstehen. Das andere, die zweite Frucht, die dort genannt wird, ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in der Bibel ist nicht gleichzusetzen mit Gerechtigkeit nach unserem Verständnis. Ich weiß, ich bin sehr gerecht erzogen worden. Damals, wir waren 6 Kinder und wenn jemand eine Schokolade bekam, so waren wir eingestellt und das wurde uns von klein auf gesagt, diese Schokolade teilst du mit deinen Geschwistern. Und alles, was wir irgendwie so bekamen, da wurde immer zusammengesetzt und dann hat jeder seinen gerechten Anteil bekommen. Man hat also nicht, und auch der Kleinste, der eigentlich nicht so viel Kalorien gebraucht hätte, hat nicht weniger bekommen als der Größere. Das heißt, Gerechtigkeit, jeder bekommt das Gleiche. Und das verstehen wir ja oft unter Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im biblischen Zusammenhängen hat eine andere Bedeutung. Gerechtigkeit heißt, im richtigen Verhältnis stehen. Und zwar ist es ein Beziehungsbegriff, ein Begriff, der die Beziehung zwischen verschiedenen Personen kennzeichnet. Beispielsweise ein Vater ist gerecht, wenn er für sein Kind sorgt, oder eine Mutter ist gerecht, wenn sie für das Kind sorgt. Ein Kind ist gerecht, wenn es das richtige Verhältnis zur Mutter, zum Vater hat. Und insofern ist dieser Gerechtigkeitsbegriff so, dass wir das richtige Verhältnis zu Gott haben, dass wir Gott Gott sein lassen und dass wir ja einfach sehen, dass wir aus seiner Gnade leben, dass wir das richtige Verhältnis, dass wir Gott als unseren Vater ansehen. Das ist das, was hier unter Gerechtigkeit zu verstehen ist. Und die Gerechtigkeit, die wir haben, das wird im Jesaja 62, Vers 10 gesagt, das ist eine Gerechtigkeit, die wir geschenkt bekommen haben von Gott. Gott hat Abraham, und da stehen wir in seiner Nachfolge, Gott hat Abraham gerecht gesprochen, weil Abraham ihn geglaubt hat. Das heißt, sich Gott anzuvertrauen, das ist ja das, was Glaube bei Abraham ist. Er hat sich Gott anvertraut und hat das umgesetzt, was Gott ihm gesagt hat. Und sich Gott anzuvertrauen, das macht uns gerecht. Dann sind wir im richtigen Verhältnis zu Gott. Gerechtigkeit, also gerecht sein vor Gott, hat auch nichts damit zu tun, dass wir einwandfrei sind, dass wir keine Fehler mehr machen. Also es ist kein moralischer Begriff, dass wir lupenrein oder einwandfrei leben, sondern diese Gerechtigkeit bedeutet, dass wir im richtigen Verhältnis zu Gott stehen. Das kann auch beinhalten, wir beten es ja auch im Vater unser, dass wir schuldig werden und ihm die Schuld eingestehen und sagen, vergib mir meine Schuld. Auch das gehört zum richtigen Verhältnis zu Gott. Aber Gerechtigkeit hat also nichts damit zu tun, dass wir jetzt makel- oder fehlerlos sind. Und Gerechtigkeit in die andere Richtung, wenn Gerechtigkeit ja die Frucht ist, dann geht es einmal in die Richtung Gottes, dass wir Gott seine Stellung und seine Ehre geben in unserem Leben. Und die andere Richtung ist dann, dass wir unseren Mitmenschen lieben. Auch das etwas Wichtiges. Und da ist es wieder etwas, wo auch wieder in beiden Richtungen sicherlich Luft nach oben ist, dass wir auch da sicherlich merken, mit unserer Kraft ist es nicht getan. Aber das ist ja etwas Wunderbares bei dem Bild des Lichtes. Wir können das so ein Stück weit wie Sonne und Mond betrachten. Der Mond ist kein Selbstleuchter. Das ist eigentlich eine dunkle Kugel, können wir sagen. Jetzt sehen wir ja, wenn er der Sonne den Rücken zuwendet. Von der anderen Seite ist er dunkel. Oder wenn er in den Erdschatten tritt, dann wird der Mond auch dunkel. Der Mond hat keine Kapazität zu leuchten, sondern er ist nur in der Lage, sich von Gott anstrahlen zu lassen. Und insofern haben auch wir nicht die Kraft, diese Früchte von uns selber hervorzubringen, sondern nur, wenn wir im Licht stehen, wie der Mond im Licht stehen muss, wenn er die Sonne reflektieren soll, nur dann werden wir diese Früchte auch zeigen und zeitigen können. In dem Maße, wie wir im Licht stehen. Und wenn wir nochmal dieses Bild aufgreifen, in die Sonne können wir nicht sehen und das ist sehr ungesund. Ich hatte mal ein Teleskop, habe die Sterne angeschaut, da stand gleich eine Warnung, bitte nicht die Sonne anpeilen ohne eine ganz starke Linse, also so eine Verdunklungslinse, denn dann wäre innerhalb von Sekundenbruchteilen ist die Netzhaut weg. Also insofern, die Sonne unerträglich hell und den Mond können wir nachts in aller Ruhe betrachten. Also unser Licht, das wir in diese Welt abgeben, ist ungleich schwächer als das Licht Gottes. Und dennoch sollen wir es reflektieren. Und die Gerechtigkeit, das, wie gesagt, was wir dem Mitmenschen entgegenbringen sollen, nicht nur den Mitchristen, ist die Liebe. Wieder die wir strahlen sollen. Wenn wir einander lieben, sind wir in dem Verhältnis, das Gott möchte. Dann sind wir so, wie er uns haben möchte. Das klingt hart, ist auch hart, aber es ist zumindest das, was uns Gottes Wort sagt. Und dann die Wahrheit. Die Wahrheit, da haben wir vorhin schon etwas drüber gesagt, wir können den Begriff auch mit Wahrhaftigkeit übersetzen. Das heißt, dass wir der Realität auch ins Auge sehen, dass wir auch tatsächlich sehen, wie wir sind. In der Bibel zu lesen, das ist auch ein schönes Bild aus dem Jakobusbrief, das heißt, wie in einen Spiegel zu sehen. Und einen Spiegel könnte ich jetzt so halten, ich kann ihn so halten, dass er nach oben zeigt und dann sehe ich die Lampen da oben und im Bilde gesprochen sehe ich in der Bibel Gott und lerne ihn immer besser kennen. Und wenn ich ihn anders anwinkel, sehe ich mich und lerne mich immer besser kennen. Und das sind die beiden Aspekte, die in der Bibel uns vor Augen geführt werden. Wer in der Bibel liest, der erfährt etwas oder lernt immer mehr Gott kennen und er lernt immer mehr sich selber kennen. Das ist nur wichtig, dass wir die Bibellektüre auch betreiben. Durch das Studium der Bibel lernen wir Gott mehr kennen und uns. Und uns werden die Augen geöffnet dafür, ja, auch manchmal für die Differenz, die zwischen dem, was wir sind und was wir sein sollten, besteht. Aber das auszuhalten ist nur möglich, wenn wir dann immer wieder auf Gott schauen, der die Liebe ist und uns bedingungs- und vorbehaltlos annimmt. Sonst könnten wir gar nicht ertragen, wie wir sind. Und viele Menschen müssen auch verdrängen, was in ihnen steckt. Schopenhauer hat mal über den Gedanken aus dem Vater unser gesagt, führe uns nicht in Versuchung, sagte der Philosoph Schopenhauer mal, lass uns bloß nicht erkennen, was in uns steckt. Dann würden wir verzweifeln. Wenn wir sehen, was die Potenziale sind, die in uns sind und die Menschen, die großes Unheil anrichten, wenn verkehrte Einflüsse in die Welt kommen, wir haben das hier ja bei uns in der dunklen Zeit der Nationalsozialisten auch gesehen, plötzlich wurden Menschen, die ganz normale Menschen waren, Familienväter und alles drum und dran, wurden zum großen Teil zu ganz furchtbaren, ich würde fast sagen Bestien, und haben Menschen furchtbare Dinge angetan. Und deswegen Schopenhauers Gedanke, der ja lange davor gelebt hat, aber der das schon erkannt hat, lass uns bloß nicht erkennen, was alles in uns steckt, dann würden wir verzweifeln. Gott allein weiß, was in uns steckt. Aber wichtig ist, dass wir dieser Wahrheit auch ein Stück ins Auge schauen, dass wir verlorene Sünder sind, aber aus Gnade gerechtfertigt und dass wir von Gott aus Gnade angenommen sind. Vor einem Abgrund kann man nur gut stehen, also ich jedenfalls, manche können das vielleicht auch anders, wenn man ganz dicht rangeht, wenn ein stabiles Geländer da ist, dann kann ich runtergucken und dann merke ich trotzdem, dass es in meinen Zehen manchmal kitzelt. Aber wenn ein stabiles Geländer da ist, kann ich da runtergucken. Ohne Geländer würde ich vielleicht das Gleichgewicht verlieren und runterstürzen. Und das ist auch der Wahrheit, können wir nur ins Auge schauen, wenn wir gesichert und getragen sind von der Liebe Gottes. Und ich komme zum Ende. Und das sollte er mir nicht sagen, aber er hat noch nicht ganz zum Ende, aber passt. Das, was dann gesagt wird, das ist, prüft alles, ob es wirklich Gottes Wille ist. Und das wird uns zugemutet, dass wir jetzt auch so unterwegs sind in unserem Leben, dass wir überlegen, das, was jetzt dran ist, was ich tun sollte, was entspricht dem Willen Gottes. Dass wir den Wunsch haben sollen, nach seinem Willen zu leben. Das hängt ja wieder damit zusammen, als Kinder des Lichtes zu leben. Und da sagt Paulus, es gibt manche Dinge in unserer Welt, über die man nicht sprechen soll. Deswegen übergehe ich diese Textstellen auch. Wenn Paulus sagt, man soll nicht über die schlimmen Dinge reden, will ich auch nicht drüber reden. Es ist nur wichtig, dass wir richtig unterscheiden lernen, was Gott möchte oder nicht. Mir ist immer noch das Bild vor Augen, habe ich schon ab und zu mal erwähnt, dass die Älteren nicht tanzen durften, die Senioren. Und dass man meinte, das ist etwas Furchtbares. David hat auch getanzt. Und im Endeffekt muss man wirklich aufpassen, besonders auch wenn man predigt, dass man nicht irgendwie etwas als Gottes Willen verkündet, also etwas und sagt, das dürft ihr alle nicht machen, was nachher sich rausstellt, das ist gar nicht so. Sorgfältig zu prüfen, was Gottes Wille ist, das ist wichtig. Dass wir, und da gehört es wieder dazu, dass wir Gott und seinen Willen durch sein Wort kennenlernen. Dass wir uns in der Bibel auskennen, dass wir mündige Christen werden und sind. Das ist das Wichtige, worum es dann geht. Also prüft, wie ihr leben sollt. Und am Schluss wird dann noch mit diesem Text, wach auf, der du schläfst, möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, wenn wir im Licht leben und so unterwegs sind, dann werden andere, die vielleicht Liebe erfahren in hoffnungslosen Situationen, Liebe durch uns, wir sind ja auch, die Berufung des Lichtes liegt ja auch ein Stück weit darin, wir sollen auch Sonnenstrahlen der Liebe Gottes sein, die Menschen erreichen, die in dunklen Ecken des Lebens sitzen. Ob sie da was draus machen oder nicht, ist gar nicht unsere Sache. Aber wenn wir im Licht leben und das Licht ein Stück weit in diese Welt tragen, werden wir die Erfahrung machen, dass andere Menschen auch nach Gott zu fragen beginnen und dass sie auch den Wunsch haben, sich dem Licht, in dem wir stehen, zuzuwenden. Amen.